Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zum Geschichtsunterricht der Co-Produktion von Vrindt und DLF Nova mit Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias.
Sei gegrüßt.
Heute Roe vs. Wade. Schwangerschaftsabbruch in den USA.
Genau. Jetzt noch das Datum, Januar 1973.
Ist lange her, ja.
Ja, ist sehr lange her. Und es ging tatsächlich um einen Gerichtsstreit. Und der ist eben sehr bekannt geworden unter dem Schlagwort Roe vs. Wade. Wer verbirgt sich hinter Roe? Wer verbirgt sich hinter Wade? Roe, diese Frau, hieß eigentlich Norma McCorvey.
Ach.
Und Norma hatte schon zwei Kinder zur Welt gebracht und lebte unter sehr, sehr schwierigen ökonomischen und sozialen Verhältnissen. Sie musste beide ihrer Kinder zur Adoption freigeben und hat darunter sehr gelitten und wurde nun ein drittes Mal schwanger und wollte diese dritte Schwangerschaft unterbrechen. Das allerdings war in dem Bundesstaat, in dem sie lebte, nämlich in Texas, nur dann möglich, wenn das Leben oder die Gesundheit von ihr selbst auf dem Spiel stand. So, das war aber nicht der Fall, sondern sie war eine gesunde Frau und hatte eine normal verlaufende Schwangerschaft. Also es war nicht zu erwarten, dass sie oder das Kind darunter in irgendeiner Form leiden würde. Und in ihrer Not, weil sie wirklich nicht ein- oder auswusste, wandte sie sich an Rechtsanwältinnen und die haben gesagt, wir versuchen so eine Art Musterklage zu machen, weil du selber, und das hat sie also deutlich gesagt, sie selber wollte auf gar keinen Fall vor Gericht erscheinen, um dann sozusagen ihren eigenen Fall, publik zu machen und da so durch die Presse georgelt zu werden. Und die Anwältinnen haben gesagt, aber du musst das machen, weil das Verbot, was in Texas eben gesetzlich bestand, würde eine Verletzung oder Beschränkung des 14. Verfassungszusatzes bedeuten. Und weil da wird also ein ordentliches Gerichtsverhandlung auf der Grundlage der Gleichbehandlung aller Bürger garantiert. Und da machten sich nun die Anwältin auf die Suche, jemanden zu finden, der sozusagen an ihrer Stadt als Klägerin fungieren könnte. Mhm. Also eine Schwangere, der das nichts ausmachen würde und die auch abtreiben wollte. Und die würde dann vor Gericht sozusagen anstelle von Norma McCorvey ziehen. Und aber es fand sich niemand. Und dann haben die Anwältinnen also wirklich relativ lange hin und her, wobei so lange geht's nicht, weil sie musste ja innerhalb einer bestimmten
Zeit das
Abbruch vornehmen.
Ja.
Und haben dann gesagt, gut, dann machen wir das so, du klagst, aber du bleibst anonym. Norma McCorvey war Klägerin, aber anonym. Und damit musste sie sozusagen einen Namen bekommen. Und dann wurde aus Norma McCorvey Jane Roe. Das ist so etwas wie bei uns etwas, also das männliche Pendant ist John Doe, das ist sowas
wie Jane Doe, John
Mustermann.
Ja, genau, da kommt das her. Ich dachte, das wäre ein richtiger Name gewesen. Immer.
Nein, nein,
okay.
Das ist also aus Jane Roe, damit es eben männlich wurde John Doe oder Jane Roe, John Doe. Und das war also der Max Mustermann. Und der andere Name ist Wade, Henry Wade. Das war der damalige Bezirksstaatsanwalt von Dallas County.
Ah, ja.
Und jener Bezirksstaatsanwalt war sozusagen stellvertretend für das Gericht oder für das Gesetz, der Beklagte in diesem Fall.
Mhm.
Und so wurde aus dieser Debatte eben der Fall Roe versus Wade. Und das hat aber Norma McCorvey nichts mehr genutzt, weil das zu lange dauerte. Sie musste das Kind also in die Welt setzen und hat es gleich wieder zur Adoption freigegeben. Mhm. Aber die Entscheidung, die dann gefällt wurde, ist eben wirklich bahnbrechend für die Vereinigten Staaten gewesen und hat ja bis in unsere heutigen Tage auch noch Auswirkungen. Denn der Supreme Court hat entschieden, dass eine Frau grundsätzlich alleine entscheiden kann, einen Schwangerschaftsabbruch vorzunehmen. Also Supreme Court in Texas war das. Und damit war ein Grundsatzurteil gefällt.
Aha.
Und damit sozusagen begann eine, wie soll ich mal sagen, dramatische Geschichte um dieses folgenschwere Urteil. Denn Es war natürlich sehr umstritten, das ist ja klar. Es wurde sofort, wurden sofort Gruppierungen wach, Lebensrechtbewegungen hießen die, die also diesem Urteil Sturm liefen und klerikale Gruppen an sich gebunden haben. Christlich-fundamentalistische Politiker liefen Sturm gegen dieses Urteil und sie organisierten das, was es bis zum heutigen Tage gibt, nämlich den March of Life.
Der ja, diese Lebensschützer, ja, ja.
Und ist eine wirklich teilweise aggressive, furchterregende Demonstration gegen, ich sag's jetzt mal, das Selbstbestimmungsrecht von Frauen, wobei da nicht meine eigene Meinung zu Abtreibung mit thematisiert wird, sondern einfach nur die Anerkennung, dass eine Frau selbst zu entscheiden hat, was mit ihr, ihrem Leben und natürlich auch mit ihrem Körper passiert. Und insofern muss man einfach sagen, da hat der Supreme Court in Texas etwas angestoßen, was die Vereinigten Staaten von Amerika bis zum heutigen Tage erschüttert. Und insofern ist das ein Thema, was man sich näher angucken sollte, weil wir ja gerade vor kurzem erlebt haben, dass das eben alles wieder zurückgedreht wurde. Ah. Und man kann eben auch sehen, dass du zwar als Gericht eine Entscheidung treffen kannst, wenn aber das Volk, sage ich mal, oder die Mehrheit des Volkes dagegen ist, dann werden sich diese Entscheidungen nicht durchsetzen. Das finde ich ehrlich gesagt ist eine ganz interessante Erkenntnis, selbst wenn es in diesem Falle für Frauen negativ war.
Es ist in diesem Falle aber nicht die Mehrheit des Volkes gewesen, die gegen diese Entscheidung gewesen wäre, sodass dann auf dem Weg der Gesetzgebung sich irgendwas geändert hätte, sondern es hat halt eine rechtsextreme Regierung, rechtsaußen. Nee,
das meine ich jetzt nicht. Es hat damals schon eine deutliche, also wir reden von Texas,
ja,
und du redest dann von den Vereinigten Staaten.
Ich rede jetzt von den Vereinigten Staaten, dem Supreme Court, der ja unter Trump nach rechts gerückt ist,
das ist schon
und die
richtig.
Das aufgehoben haben gerade.
Ich meine aber von damals,
ach so,
als das Urteil 1973 gefällt wurde, konntest du schon sehen, das ist auf jeden Fall nicht die überwiegende Mehrheitsmeinung, sondern du hattest sofort eben diesen March of Life und diese ganzen Bewegungen an den ja. Start, jetzt mal wertfrei gesagt, einfach von der Menge her ja. Und dass dann hinterher die Regierung von Ronald Reagan angefangen bis Donald Trump und dazwischen Bush konservative und reaktionäre Richter an den Supreme Court gebracht haben, die auch dann noch da sein können, wenn sie schon 100 sind, hat natürlich die Rechtsprechung total verändert. Und auch jetzt siehst du wieder, dass die Entscheidung des Supreme Court nicht unbedingt die Mehrheitsmeinung des amerikanischen Volkes widerspiegelt. Und das finde ich ehrlich gesagt sowohl auf die eine als auch auf die andere Richtung betrachtet eine erstaunliche Erkenntnis, weil man natürlich dann auch sagen kann, was kommt denn eigentlich zuerst, das Recht oder das Volk? Wer geht vor? Wer zieht den anderen hinterher? Und in diesem Falle ist es tatsächlich so, dass das Recht versucht, das Volk hinterherzuziehen. Und das wird nicht, also offenbar scheint es nicht zu funktionieren.
Ich wäre mir da nicht so sicher. Also
es scheint. Ich habe ja konjunktiv gesagt.
Also das Problem ist halt, du weißt halt gar nicht, was die Mehrheitsmeinung in der Bevölkerung ist.
Ja.
Das rauszufinden ist halt relativ schwer. Und du kannst es immer nur mittelbar über mehrere Schritte machen, nämlich über Wahlen und dann Entscheidungen in den Parlamenten. Ist halt schwierig, ja. Und vor allen Dingen denke ich, ist das genau der richtige Weg, dass das Recht das Volk hinterherziehen muss. Ansonsten kommst du schnell an einen Punkt, wo du eine Tyrannei der Mehrheit hast.
Also da bin ich auch nicht unbedingt deiner Meinung,
okay.
Weil also ich sag mal, der Paragraph 218 ist bei uns das Gegenbeispiel.
Mhm.
Da war das Volk oder die, ich sag mal, mindestens mal die laute Meinung schon sehr viel früher als das Recht der Meinung, den Paragraphen zu schmeißen. Oder 175 ist auch so ein schönes Beispiel. Mhm. Da hat das Volk das Recht hinter sich hergezogen und es gibt immer so einen Auslass, es gibt ein dehnbares Gummi zwischen Recht und Volk.
Ja.
Und das geht mal in die eine, mal in die andere Richtung. Und in diesem Falle, weil das auch so ein dramatisches Thema ist, also das geht ja wirklich ans Eingemachte und an deine persönliche Lebenseinstellung und an deine Auffassung von Moral, von Ethik, von Religion, von...
Das ist es. Es ist vor allen Dingen viel Religion auch noch im Spiel, gerade
absolut.
Dann. Ne, das macht es wahrscheinlich auch so schwierig. Also es ist, ja.
Unbedingt. Und dadurch, dass du eben ganz gerade in Amerika die obersten Richter so besetzen kannst, wie du es gerade willst als Präsident, hast du natürlich wirklich auch die Möglichkeit auf Jahrzehnte hinweg, dadurch, dass du einfach junge, in diesem Falle rechtsradikale oder reaktionäre oder extrem konservative Richter da hinsetzt und die eben bis zu ihrem letzten Atemzug, wenn sie wollen, das machen können. Mhm. Und du in 4 Jahren, wenn du halt alte Richter da hast, dann kannst du ja davon ausgehen, dass der eine oder andere zurücktritt oder stirbt, dass du dann einfach deine eigene Meinung durch diesen Supreme Court auf Jahrzehnte hinweg in dem Land etablieren kannst. Und das wiederum hat natürlich wenig mit eigentlich einer Rechtsprechung zu tun, die dem Volke dient. Jetzt kann man aber auch sagen, ist das bei uns eigentlich anders. Also auch bei uns ist die Besetzung des Bundesverfassungsgerichtes eine politische Entscheidung. Und insofern, also das kann auch anders gehen.
Ja, da würde ich, das wäre auch nochmal interessant, da mal einen genauen Vergleich sich anzugucken. Gibt's mit Sicherheit. Ich habe den Verdacht, und ich kann den gar nicht begründen, aber ich habe den Verdacht, dass so schwerwiegende Entscheidungen dann bei uns doch nicht möglich sind. Man müsste dann mal gucken. Also weil bei uns ist das Bundesverfassungsgericht ja auch andersrum angerufen wird. Also wenn genau, die Bundesregierung also Gesetz, also ne, das ist halt die Frage. Also Biden hat ja angekündigt, also US-Präsident für Januar 2023 ein Abtreibungsgesetz schreiben zu wollen. Und dagegen scheint dann der Supreme Court nicht mehr ankommen zu können, wenn ich das richtig verstehe, weil der aus der Gerichtsbarkeit heraus angerufen werden muss und nicht andersrum. Aber
das kann ja passieren, aber das werden wir dann alles sehen. Nur bei uns ist es ja wirklich so, du kannst ein Gesetz schreiben und irgendeiner aus dem Volk, irgendeiner, du oder ich, wir können das Verfassungsgericht anrufen und sagen, prüf das.
Genau.
Und dann machen die das, es sei denn, es ist vollkommener Unfug. Ja. So, und da gibt es ja genügend Urteile. Ich sag mal, das letzte, was so für ein bisschen Aufregung gesorgt hat, war dieses Nachhaltigkeitsurteil.
Ja.
Das war Frühjahr letzten Jahres, also Frühjahr 2021. Und das hat dazu geführt, dass jedenfalls die politische Absicht, klimaneutral zu werden, um ein Jahrzehnt nach vorne gezogen wurde. Mhm. Mit der Begründung, für zukünftige Generationen, also für unsere Kinder und Enkel zu sorgen, dass die auch noch hier leben können.
Genau.
So. Jetzt nimm einfach mal eine Besetzung, die von der CSU vorgenommen wurde und von der AfD und rufe das Gericht an, den Paragraphen 218 zu restituieren und den Paragraphen 218a zu streichen, wo nämlich die Strafbarkeit ausgesetzt wird.
Ja.
Und die sagen dann, ja, da sind wir eigentlich auch der Meinung, weil wir glauben der Bibel oder wir sind Kreationisten, was weiß ich, ist auch scheißegal, jedenfalls wir sind eben auch dieser Meinung, dann könnten die ja sehr schnell entscheiden, jawohl, das widerspricht der Verfassung. Weil du findest sicher einen der Grundartikel, aus dem man heraus begründen kann, dass ein Leben, so wie es entstanden ist, zu schützen ist. Das ist ja auch sowieso der Streitpunkt gewesen.
Ja.
So.
Wann fängt das Leben an? Ja.
Genau, dann hast du den Paragraphen 218 wieder am Start bei uns.
Ja.
Das Gleiche gilt für 175 und für, keine Ahnung, Gleichstellung von diversen und anderen Gruppierungen, die einfach natürlich das Recht haben, genauso wie wir, die wir da nicht zugehören, zu leben und so weiter. All das könnte man wieder in Frage stellen. Und das ist ja in Amerika, wird das ja auch vorbereitet. Also es geht
gegen
die Homo-Ehe und all den ganzen Kram.
Die haben es da aber auch ein bisschen leichter, weil deren Verfassung so alt ist, also der Text so alt ist, dass da viel mehr Interpretationsspielraum in der modernen Zeit
das stimmt.
vorkommt. Ne? Ich vermute mal, dass wir da einfach das Glück haben, dass unser Verfassungstext recht frisch ist. Also wo du aber dann nicht sagen kannst, naja, was bedeutet denn eigentlich, das Waffentragen in den USA, wo immer gesagt wird, hier, jede Miliz darf Waffen tragen und gar nicht geklärt ist, was ist denn eigentlich mit Militia gemeint genau?
Ja,
solche Sachen.
Natürlich, das ist richtig. Das ist richtig. Also es ist dann fast wie in England, da gibt es ja gar keine geschriebene Verfassung. Da liegen dann 300 dicke Bücher auf dem Tisch im Parlament. Da kann man dann nachgucken zur Not. Also das ist alles richtig. Aber ich wollte nur sagen, wir sollten uns nicht so sehr darüber erheben, sondern wir sollten sagen, es ist im Moment bei uns wirklich sehr viel besser geregelt.
Ja.
Weil ich finde jedenfalls, soweit ich das überblicken kann, ist das auch ein bisschen paritätisch ausgerichtet, dieses Bundesverfassungsgericht. Also da kann jede Partei sich auch wiederfinden oder jede gesellschaftliche Strömung. Mhm. Und die Urteile, die sie fällen, finde ich jedenfalls, sind in der Regel gut. Also ehrlich gesagt finde ich immer, dass sie Politik an die Kandare nehmen und eher etwas verbieten, was die da so vorhaben, im Sinne von die Menschen wollen das aber nicht oder das verstößt gegen die Grundrechte und so weiter. Und eine Entscheidung von solcher Tragweite, wie sie jetzt halt in den Vereinigten Staaten gefällt wurde, wissenden Auges, dass da jetzt passiert, was eben immer schon befürchtet wurde. Das gibt einen sogenannten Tourismus, also in Staaten, die das nicht umsetzen, was der Supreme Court gesagt hat oder nicht so streng umsetzen, da fahren dann die Frauen hin. Es gibt den erneut vermehrt wieder den Gang zu, ich sag mal, illegalen Methoden.
Ja, hatten natürlich wir ja hier genauso, ne? Ich meine, ist jetzt gerade
mit schwer
gerade ja. 80 Jahre Alice Schwarzer, die hatten ja damals auch das Abtreibungsdings ja, auf dem Stern, ne? Also so, ja, wir sind nicht so weit davon entfernt.
Und im Moment
passiert es bei uns ja interessanterweise passiert sowas im Moment bei uns ja auf einem ganz anderen Weg, nämlich Schwangerschaftsabbruch ist nicht in der medizinischen Ausbildung vorgesehen. Das heißt, du lernst das als Arzt gar nicht, wenn du Arzt wirst. Du kriegst die ganze Zeit auch Druck von diesen sogenannten Lebensschützern hier in Deutschland, was dann dazu führt, dass du, ja, wir hatten das Problem mit dem sogenannten Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche. Ja. Du hast halt extrem wenig Praxen, nur noch die Abbrüche durchführen, sodass du halt auch sehr viel Tourismus hast. Also in Nordrhein-Westfalen gibt es einen Tourismus, einen Schwangerschaftsabbruchstourismus in die Niederlande, weil es da Praxen gibt, die das machen und die das auch können. Also das ist ganz lustig. Ja.
Ich will es nicht, also ich wollte einfach nur sagen, wir haben uns jetzt so darüber aufgeregt und haben gesagt, die Amis, das, guck mal, die driften nach rechts und was sind das noch unsere Werte und so, nein, sind es natürlich nicht und bla 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 bla. Und wenn wir dann mal jedenfalls in diesem einen Falle genauer gucken, dann ist es zumindest bei uns auch auf wackeligen Füßen, sagen wir es mal so. Und das muss man auch akzeptieren, finde ich jedenfalls, wenn jemand überzeugt davon ist, dass man so ein Leben, egal wie klein es ist oder wie sehr im Anfang es befindlich ist, eben schützen muss, dann ist er dieser Meinung und die kann ich auch nachvollziehen, ehrlich gesagt. Also ich kann das schon verstehen.
Nee, ich nicht.
Nur man darf eben nicht sozusagen dadurch dann Frauen zwingen, Dinge zu tun, die sie wirklich ihr ganzes Leben lang bereuen, beziehungsweise eigentlich ihr ganzes Leben lang nicht tun möchten.
Mhm.
Und das wiederum ist natürlich auch mit furchtbaren Konsequenzen für die armen Kinder verbunden, die dabei herauskommen. Aber sofort sozusagen kriegst du dann das Gegenargument, aber die Kinder totzuschlagen, das ist auch nicht viel besser. Und da muss ich sagen, das stimmt.
Ja, da müsste man jetzt erstmal feststellen, dass das überhaupt Kinder sind. Da hatten wir schon mal eine Sendung, hatten wir das weggeschnitten oder haben wir das dran? Na, irgendwer wird's finden. Matthias von Hellfeld, vielen Dank.
Sehr gerne.
Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Die passende Ausgabe Eine Stunde History läuft am 16. Januar 2023 auf DLF Nova.
Ist nicht tot.